Okay, ich will euch einen Witz erzählen, so aus der Kategorie, ja, die Probleme hätte ich auch gern, okay? Und zwar ist da der Sohn von einem Scheich und er geht jetzt in London studieren und irgendwann schreibt er seinem Vater eine E-Mail und er sagt, Papa, bitte nimm den goldenen Ferrari wieder zurück, den du mir geschenkt hast. Das ist mir peinlich, alle meine Kommilitonen kommen mit dem Zug zur Uni. Und dann 3 Tage später kommt eine E-Mail zurück vom Vater und er sagt, lieber Sohn, habt ihr den Rücktransport vom Ferrari veranlasst und habt ihr gleichzeitig 30 Millionen überwiesen, kauft ihr bitte auch so einen Zug. Okay, der hatte vielleicht was nicht ganz so richtig verstanden, aber eins hatte er wollte, dass sein Sohn nicht irgendwo dumm dasteht. Ja? Hey, sein Sohn war ihm wichtig und deswegen wollte er, dass alle Leute das auch sehen und merken. Er sollte sich nicht irgendwo blamieren, deswegen hätte er auch den Zug gebraucht. Okay, ich habe neulich eine Reportage geschaut, da ging es um einen Milliardär. Er hat als junger Typ, der ist einfach, weiß gar nicht, war das Dubai oder so, da ist er irgendwo hingeflogen, hat sich in einen Café gesetzt, hat angefangen zu arbeiten und ist so, indem er einfach Geschäfte online gemacht hat und Netzwerke gegründet hat und so, zum Milliardär geworden. Und dann haben sie ihn am Ende, ich glaube, er ist in meinem Alter, also das schaffe ich nicht mehr ganz, ja, haben sie ihn interviewt, was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Warum tust du das, was du tust? Was ist eigentlich dein Ziel im Leben? Und dann hat er gesagt, mir ist nur eine einzige Sache wichtig, meine Schwester. Und seine Schwester hat eine unheilbare Krankheit. Und er gibt ganz viel Geld dafür aus, dass diese Krankheit erforscht wird und hat eine Riesenhoffnung in seinem Herzen, dass vielleicht doch seine Schwester gerettet werden kann. Das ganze Geld interessiert ihn nicht, aber seine Schwester interessiert ihn. Wie spannend, oder? Wie spannend. Ist euch aufgefallen, was der Vater im Himmel an Weihnachten oder in der Weihnachtsgeschichte für ein Feuerwerk abbrennt für seinen Sohn? Und das zeigt uns doch, um wen es wirklich geht und wer in unserem Herzen echt auch die zentrale Rolle spielen sollte. Gott schreibt es wirklich auf alle Wolken. Gott sagt, hey, dieser ist es, der, um den geht es mir. Den sollt ihr ehren, den sollt ihr lieben, den sollt ihr suchen von ganzem Herzen, dem sollt ihr dienen. Ich meine, er schickt einen Engel zu Zacharias, einen Engel zu Maria. Er schickt eine ganze Band von Engeln zu den Hirten auf dem Feld. Er benutzt kosmische Elemente, um die Aufmerksamkeit von ausländischen Sternforschern auf seinen Sohn zu lenken. Gott übertreibt so maßlos an Weihnachten, oder? Wer von euch könnte das? Auch wenn er seinen Sohn noch so sehr liebt. Und es zeigt uns, Gott will von ganzem Herzen eins, dass wir ihn so lieben, wie er ihn liebt. Dass der, der sein Kostbarstes gewesen ist und ist, auch unser Kostbarstes wird. Das ist die ganze Geschichte von Weihnachten. Und dieser Jesus, das ist der, über den Gott uns sagen würde, das ist der Möglichmacher, das ist der, auf den ihr gewartet habt. Das ist die Antwort auf diese Sehnsucht, die ihr gar nicht beschreiben könnt mit Worten, die in eurem Herzen ist, die in eurer Seele brennt. Das ist der, der die Probleme dieser Welt lösen kann. Das ist der Einzige, der König sein kann über diese Welt. Das ist der Einzige, der dich und mich retten kann. Das ist der Einzige, der dir und mir ewiges Leben schenken kann. Gott ist so verliebt in seinen Sohn. Gott will, dass du seinen Sohn kennenlernst. Das ist die Story von Weihnachten. Darum geht's, oder? Halleluja. Deswegen lasst uns gemeinsam die Bibel lesen. Und zwar Lukas 1, die Verse 39 bis 45. Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Und jetzt geht's ziemlich spooky los, okay? Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Und da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, dich hat Gott gesegnet mehr als alle anderen Frauen. Und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn kaum hörte ich deine Stimme, so hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast, was der Herr dir angekündigt hat, wird auch geschehen. Spannend. Wir haben ja in den letzten beiden Predigten schon ein bisschen diese Geschichten ja im Vorfeld zu der Weihnachtsgeschichte uns angeschaut. Und dann ist erst ein Engel Zacharias erschienen und hat mir gesagt, hey, ihr, du und deine Frau, ihr Alten, ihr werdet jetzt nochmal ein Kind bekommen. Ja, Du hast immer gedacht, deine Frau ist unfruchtbar und jetzt ist eh schon alles zu spät, aber du wirst ein Kind bekommen. Und dieses Kind wird einfach der Vorläufer sein für den Retter, den ich euch schenken will. Es wird ihn ankündigen. Und dann ist ein Engel auch Maria erschienen und hat gesagt, du, die du überhaupt keinen Mann hast und auch überhaupt keinen Sex irgendwo hast oder irgendwas in der Richtung möglich ist, du wirst jetzt durch den Heiligen Geist schwanger werden. Und dann hat dieser Engel noch zu Maria gesagt, und pass auf, und deine Verwandte, die Elisabeth, damals gab es ja kein WhatsApp, keine sozialen Netzwerke und so, die Elisabeth ist auch schwanger geworden, die, von der man sagt, die kann überhaupt keine Kinder bekommen. So, Maria hatte keine Möglichkeit, das zu überprüfen, oder? Die konnte nicht anrufen, die konnte auch sonst nichts irgendwie machen. Die hat richtig weit weg gewohnt von ihrem Zuhause. Also hat sich Maria, so schnell es irgendwie geht, auf den Weg gemacht zu der Elisabeth. Und wisst ihr was? Das ist Glaube. Wenn du dich immer mal gefragt hast, was ist Glaube? Glaube bedeutet, Gott sagt etwas zu dir und es schlägt so ein in deinem Herzen, dass du sagst, ich kann es gar nicht erwarten. Ich will das jetzt auch sehen. Ich glaube, dass das, was Gott mir versprochen hat, das, was er zugesagt hat, dass das auch stimmt. Jetzt musst du wieder wissen, Maria war ja noch relativ jung. Jünger als Valerie, ja? Jünger als Dalia da hinten oder so. Die war so irgendwo zwischen 12 und 14. Das heißt, und sie war verlobt, die durfte nicht einfach jetzt irgendwie sagen, hey komm, ich gehe mal kurz weg, die Verwandten besuchen irgendwie alleine, das war 70 Kilometer weit weg, durch das Bergland, was berüchtigt war für die Räuber und Wegelagerer, die da irgendwo gelebt haben. Die hätte keine Chance, alleine dahin zu kommen. Also musste sie jetzt irgendwo warten, bis die nächste Karawane durchzog, die irgendwie da dahin zog, und dann konnte sie sich dranhängen. Aber es heißt hier so bewusst, hey, so schnell wie möglich eilte sie dorthin, wo die Elisabeth war. Ich stelle mir so vor, wie Maria irgendwie dieser Karawane und den Karawanenführern so richtig Beine gemacht hat. Ey Leute, jetzt komm, genug Pause gemacht, genug getrunken. Jetzt müssen wir aber weiter, okay? Denn ich habe etwas von Gott gehört und jetzt will ich das auch sehen. Ich habe Sehnsucht danach, das Wunder zu sehen, was Gott getan hat. Das ist Glaube. Glaube bedeutet, Erwartungen zu haben. Und soll ich dir was sagen? Dieser Glaube ist ein Schlüssel dafür, dass Dinge in unserem Leben möglich werden. Man aktiviert den Möglichmacher, Gott, Jesus Christus, durch Glauben in unserem Herzen. Jetzt vorsichtig, Glaube ist nicht etwas, was du selber in dir produzierst, was du irgendwo machst oder irgendwo abbauen kannst. Nein, Glaube hat etwas damit zu tun, dass Gott vorher geredet hat. Glaube hat etwas damit zu tun, dass Gott vorher da ist und dass er dir etwas versprochen hat und dass er etwas getan hat. Ansonsten wäre dein Glaube sinnlos, okay? Es hängt alles an Gott. Aber dann, wenn du berührt worden bist von Gott, dann sollst du auch Erwartungen haben. Das ist, was Gott sich wünscht. Ich glaube, er schaut immer so rauf auf diese Welt und er sagt, oh, ich habe einen ganzen Köcher voller Pfeile noch mit Dingen, die ich hier in dieser Welt tun möchte. Mit Dingen, die ich durch Menschen, auch die hier in dieser Gemeinde sitzen, tun möchte. Wo ist endlich mal einer, der sagt, ich will das auch. Gott, was hast du für mich? Gott, wo kann ich irgendwie ein Teil der Wunder sein, die du auf dieser Erde tust? Gott hat Sehnsucht nach solchen Menschen. Sehnsucht nach solchen Menschen. Ich möchte dich so ermutigen, dass du Erwartungen an Gott hast. Und weißt du, dann sehen wir auch noch eine zweite Sache, wie Glauben ist bei Maria. Und dafür lobt sie irgendwo die Elisabeth hier. Ja? Sie sagt, wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Also tatsächlich war Marias Glaube, dass sie den Engel auch in Bezug auf das Versprechen, was sie bekommen hat, ernst genommen hat, der war wichtig. Das war nicht unwichtig. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Und soll ich dir was sagen? Maria ist nicht nur die leibliche Mutter von Jesus, sondern Maria ist wirklich auch eine Mutter des Glaubens. Ist eine geistliche Mutter irgendwo auch. Ist euch mal aufgefallen, die ganzen Stellen, wo Maria irgendwo auftaucht im Neuen Testament, da bis auf eine Stelle siehst du fast immer, sie hat Glauben. Naja, bis auf zwei Stellen würde ich sagen. Aber immer wird sie so für ihren Glauben irgendwo hervorgehoben. Der Engel begegnet ihr und sie sagt, ich bin die Magd Gottes, die Dienerin Gottes. Hey, was auch immer du willst, das soll geschehen. Was für ein Glaube. Dann haben wir aber noch zwei andere geniale Stellen und auf die will ich mal noch raus heute Morgen. Lukas 2, Vers 19, da kommen eben diese Weihnachtshirten, die gerade so die himmlische Metalband gehört haben, wie sie gesagt haben, hey Freunde, euch ist der Retter geboren in der Stadt Davids, große Freude und so weiter. Und dann spurten die Hirten los und sie kommen dort nach Bethlehem und sie treffen tatsächlich, wie der Engel gesagt hat, dieses Paar mit dem Kind. Und dann fangen sie an, Maria und Josef zu erklären, was der Engel über dieses Kind gesagt hat. Hey, der Engel hat gesagt, das ist der Retter, auf den wir alle warten. Der Engel hat gesagt, das ist der, auf den wir hören müssen. Das ist der, den wir brauchen. Und dann heißt es über Maria, sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Spannend. Und dann im selben Kapitel, Vers 51, da sind Maria und Josef so nach den Vorschriften, die es im Gesetz gab, im Tempel, um ihren erstgeborenen Sohn, jetzt Gott, zu weihen. Das war einfach damals so üblich und war im Gesetz vorgeschrieben. Okay? Und dann tragen sie so dieses Kind rein und dann eben flippt der Himmel wieder aus. Gott hat irgendwelche Leute vorbereitet, hat zu ihnen geredet und die stürmen auf das Kind los und heben es hoch und segnen dieses Kind und sagen, boah, das ist der und der wird unser Volk regieren, der wird unser Volk retten und so weiter und so fort. Und Maria steht da und hört zu und dann kommentiert Lukas wieder, der das Evangelium schreibt und sagt, und sie bewahrte alles, was sie gehört hat in ihrem Herzen. Jetzt habe ich euch was erzählt, was gar nicht stimmt. Da steht das gar nicht drin, aber ja, genau. Was ich eigentlich meinte, war eine ganz andere Geschichte in Lukas 2, 51. Ich war jetzt gerade so drin. Da hat sie nur zugehört und ich vermute, sie hat es auch in ihrem Herzen bewahrt. Nein, was ich meinte, war die Geschichte, wo Jesus mit 12 im Tempel war. Er war ausgebüxt, okay, hat sich im Tempel rumgetrieben und du würdest als Eltern sagen, okay, wenn Kinder schon abhauen, dann sollen sie wenigstens in die Kirche gehen. Passt schon. Aber Maria und Josef waren ziemlich sauer, weil er sich nicht abgemeldet hatte. Sie treffen ihn im Tempel und er diskutiert mit den wichtigsten Theologen seiner Zeit. Und die sind absolut beeindruckt von ihm. Absolut beeindruckt von ihm. Und denken sich, wie kann es möglich sein, dass so ein Kind so ein Verständnis hat von allem, was so im Wort Gottes steht. Und dann Maria und Josef sagen, aber hey, was tust du? Warum haust du uns ab? Und dann sagt Jesus, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Dass ich hier hingehöre? Und weißt du, Maria flippt nicht aus und sagt, okay, jetzt müssen wir ihn in die Klapse einweisen und all diese Dinge. Sondern sie, da heißt es wieder über sie eben, das, was ich meinte, sie bewahrte alles in ihrem Herzen, was sie gehört hat. Und wisst ihr, dieses Wort bewahren ist ein spannendes Wort. Das heißt, kann man auch übersetzen mit beschützen, mit verteidigen und auch mit der Bedeutung wiedergeben, etwas wie einen Schatz aufbewahren. Wie stark wäre es, wenn die Sachen, die Gott zu uns sagt, die er uns verspricht, vor allem in seinem Wort, und daran müssen wir sowieso immer alles messen, was wir meinen, dass er uns zugesagt hat. Ja? Aber wie spannend wäre es, wenn wir das alles festhalten würden und verteidigen würden, darum kämpfen würden, was Gott in unser Herz reingelegt hat. Denn ich sage euch, der Lieblingssport des Teufels ist es, Verheißungen und Glauben aus den Herzen von Gottes Kindern zu klauen. Das ist sein wichtigstes Ziel. Er weiß, wenn ich ihnen den Glauben einmal weggeklaut habe, dann haben sie eigentlich keine Chance mehr, irgendwas zu erreichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir sagen, wir beschützen unseren Glauben. Wir sagen nein, wenn wieder diese Gedanken und diese Zweifel in unsere Herzen reinkommen. Wir sagen nein, geh. Wir glauben dem, was Gott gesagt hat. Wir haben in der Familie ein tolles Spiel, beziehungsweise eigentlich habe ich dieses Spiel. Und zwar der Robin hat eine Sache, die ist ihm unglaublich wichtig, okay? Und die ist in seinem Zimmer an einem ganz bestimmten Ort. Ich werde jetzt nicht sagen, was es ist. Jedenfalls mein Lieblingssport ist es, dieses Ding ihm zu klauen. Und wann immer er auf Toilette geht oder bei den Geschwistern im Zimmer ist oder spazieren, schleiche ich mich in sein Zimmer, irgendwo unbemerkt von allen anderen und versuche das Ding rauszuklauen und irgendwo in der Wohnung zu verstecken. Okay? Oder auch wenn wir am Mittagstisch sitzen, dann am Ende, wenn wir fertig sind, ja, ich mache mir kurz einen Kaffee und dann schnell rüber und hole ich das Ding und verstecke es wieder irgendwo. Okay? Und dieses Teil ist Robin so wichtig und er hat auch mittlerweile schon seinen kleinen Bruder drauf trainiert, dass sie dann wirklich, sobald ich versuche, das Ding zu klauen, wenn sie mich dabei erwischen, dann stürzen sie sich auf mich wirklich und wir kloppen uns, wir fliegen durch dieses Zimmer, wir fliegen in die Ritterburg, wir fliegen gegens Bett, meistens der Kleinste am meisten, aber wirklich, und Robin packt mich immer und hält mich fest wie so ein Bär, plötzlich bekommt er übermenschliche Kräfte, ja, und wir kämpfen dann, wir liegen auf dem Boden, es ist total laut, aber ich denke mir immer, mein Nachbar, der bohrt manchmal um 9 Uhr oder um 10 Uhr abends, dann kann ich auch mal ein bisschen lauter sein, hat sich auch noch nie beschwert, aber verstehst du, was ich meine? Diese Sache, die ihm so wichtig ist, Er verteidigt es mit seinem Leben. Er sagt immer, ich würde sogar sterben für diese Sache. Okay? Total spannend. Ne? Und wie gesagt, sein kleiner Bruder, sobald er das hört, Danny in seinem Zimmer, dass er, der ruft er nur, Danny, und dann hörst du das Trappeln und dann kommt er und er schlägt sofort zu. Ja? Wirklich so. Ne? Man muss echt mal aufpassen, wo man so, wie man gerade steht und so weiter. Und das ist echt stark. Elli lacht immer über die beiden und sagt, das ist, Robby hat den kleinsten Bodyguard der Welt. Ne? Das ist so einen sechsjährigen Bruder. Aber wie wäre es, wenn wir so mit den Dingen umgehen, die Gott uns anvertraut hat, die Gott uns ins Herz gelegt hat, dass wir sie so verteidigen? Gerade auch im Gottesdienst, wenn wir kommen und wir haben Erwartungen, aber dann ist wieder irgendwas gewesen auf dem Weg hierher oder wir haben uns irgendwo gestritten oder hier hat uns jemand blöd von der Seite angeguckt oder was auch immer. Oder wir denken an unsere Erfahrungen, wenn wir eigentlich für irgendwas beten wollen und sagen uns, ach komm, was soll's. Ja? Oder wir denken an unsere Berufung, aber gleichzeitig auch an unser Versagen und wir sagen uns, hey komm, das kann doch alles gar nicht funktionieren durch uns. Nein. Gott hat dir Verantwortung gegeben für die Dinge, die er dir anvertraut hat. Fang an, sie zu verteidigen. Und wenn du Hilfe brauchst, hol dir Hilfe. Bete gemeinsam für die Dinge. Hey, lass dir auch von anderen Wahrheit in dein Herz reinsprechen und bewahre die Dinge, die Gott dir anvertraut hat. Darum möchte ich dich so gerne neu bitten. Weißt du, ich merke, dass wir Menschen so sind, wir lassen uns sehr leicht gehen. Kennt ihr das? Oder? Es gibt so bestimmte Worte, die zum Beispiel unser Ehepartner aussprechen kann. Und ich kenne das so, dann lasse ich mich gehen. Wenn ich sowas höre, dann lasse ich mich gehen in dem Sinne, dass ich explodiere oder in dem Sinne, dass ich sage, okay, der Abend ist gelaufen oder was weiß ich oder das Gespräch ist jetzt beendet oder was auch immer. Ja? Ich lasse das dann mit mir machen. Ich weiß vielleicht auch in dem Moment, hey, komm, jetzt nimm das nicht so, leg das nicht so auf die Goldwaage oder komm, jetzt vergib irgendwo oder komm, jetzt lass den Abend nicht deswegen einfach vor die Hunde gehen, ja? Nur weil ein bestimmter Knopf gedrückt worden ist. Aber es ist so schwer, oder? Oder manchmal auch so ein bisschen dieses, jetzt will ich auch. Also, jetzt möchte ich auch nicht mehr. Also jetzt soll sie schon merken, dass es mir nicht passt gerade, okay? Und ich empfinde, dass es im Glauben auch oft so ist, okay? Bestimmte Dinge passieren in unserem Leben und wir sagen, ach komm, warum soll ich jetzt noch an der Verheißung Gottes festhalten? Es ist viel zu schwer, mein Leben sowieso und dies und das und so weiter. Und Gott, du hast das auch nicht gemacht und da habe ich noch Fragen, warum sollte ich jetzt daran festhalten? Ich will dich ermutigen, weißt du, der Glaube heißt, dass alles von Gott abhängt. Es hängt von dem ab, wer er ist und was er für dich getan hat. Aber dennoch heißt Glaube, dass du das dann auch in dein Herz aufnimmst und festhältst. Und weißt du, obwohl du hier zur Verantwortung aufgerufen bist, das macht nicht der Heilige Geist auch in erster Linie für dich. Macht er nicht. Der redet vielleicht zu dir, aber es ist immer noch deine Entscheidung, ob du es aufnimmst. Und ich sage dir, deine Verantwortung in dem Punkt ändert nichts daran, dass am Ende trotzdem alles Gott getan hat. Obwohl du mit 100%iger Kraft dich vielleicht einsetzt und um deinen Glauben kämpfst, kann ich dir sagen, am Ende hat trotzdem 100%ig Gott deinen Glauben bewahrt. Denn wer hat dich geschaffen? Wer hat dir einen Willen gegeben? Wer hat deinen Willen befreit, wenn du ein Kind Gottes geworden bist und so weiter? Wer hat dir auch Kraft gegeben, unabhängig von deinen Gefühlen durch den Heiligen Geist, die du nutzen kannst in solchen Momenten. Ich will dich ermutigen, du bist zum Kämpfer geboren. Du bist in der Lage, Glauben auch zu bewahren durch das, was Gott in dein Herz geredet hat. Und das Wort Gottes, was er zu dir geredet hat, ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Wort. Halt dich daran fest. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Das ist der Punkt Nummer eins, der mir heute so wichtig ist. Glaube macht es möglich. Vertrauen macht es möglich. Das ist ja dasselbe Wort. Und dann sehen wir, dass Maria irgendwann bei der Elisabeth ankommt. Und sie geht so in das Haus rein und dann heißt es, dass Maria Elisabeth begrüßt hat. Wir würden uns sagen, okay, warum ist das wichtig, wer jetzt wen begrüßt hat? Aber im Orient ist das total wichtig. Im Orient begrüßt immer der niedriger steht, den Höherstehenden. Ja? So wie es früher auch im Knicke, konntest du es noch lesen, wenn du zum Arzt gehst, dann bist du eigentlich verantwortlich, dem Arzt guten Tag zu sagen. Und es ist auch wichtig, wie du das sagst. Okay? Solche Dinge, wir kennen das vielleicht doch von früher. Aber das ist im Orient so typisch, auch bis heute noch. Okay? Der Niedrigere begrüßt den Höheren. Und boah, und schön, dass ich sehe, du siehst so gut aus und bist so weise und was man alles dann über die Person gesagt hat. Okay? Und Und Maria spricht so mit Elisabeth, und das ist ja der Orient, ja? Also verstehst du, die haben sich geknuscht und umarmt und gedrückt. Also wenn du einen Vorgeschmack haben willst, geh zu Louis, ja? Also und lass dich von ihm begrüßen. Da hast du so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was so eine orientalische Begrüßung ist, ne? Und das ist laut und das dauert eine Weile. Und dann heißt es, während Maria spricht, da passiert plötzlich was. Lukas kommentiert und er sagt, das Kind von Elisabeth, wir wissen, es ist Johannes der Täufer, der da hier heranwächst, das fängt an, irgendwie sich total lebhaft zu bewegen. Und dann heißt es, und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gottes Gegenwart kommt und erfüllt Elisabeth. Und jetzt dreht sich das Grüßen plötzlich um. Jetzt fängt plötzlich Elisabeth, was nicht unbedingt üblich war, an die Maria in den höchsten Tönen hier zu begrüßen und zu preisen und so weiter und so fort und sagt, wow, hey, was für ein Geschenk, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Und wow, du bist die Begnadetste unter allen Frauen und so weiter und so fort. Alles wird dann so ausgebreitet. Und ich finde es so stark, wir denken so irgendwie, ja gut, mit dem Heiligen Geist erfüllt und Weihnachtsgeschichte, noch nie so drüber nachgedacht, dass das irgendwie vielleicht wichtig ist. Aber weißt du, das ist genau der Punkt. Es gibt einen, der unseren Glauben wirklich befruchtet und der unseren Glauben immer wieder lebendig machen kann und der unserem Glauben immer wieder Substanz geben kann. Und das ist der Heilige Geist. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der, der uns bestätigt in unserem Glauben. Er ist der, der uns ermutigt, der uns daran erinnert, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Der uns vielleicht auch Gedanken gibt, sagen, hey, jetzt ist es dran, dass du kämpfst und sagst, nein, lass diese Lüge jetzt nicht zu in deinem Leben. Das ist, was der Heilige Geist tut. Und ich finde es spannend, wenn wir sehen, was hier alles passiert durch den Heiligen Geist, dann könnte man sagen, das ist wie so eine kleine Schule des Heiligen Geistes, ja. Weil ich glaube, das, was hier durch Elisabeth passiert, das ist, was Lukas immer wieder betont in seinem Evangelium und auch in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist so immer ist und so immer handelt. Und soll ich dir was sagen, wenn du dich manchmal fragst, warum ist mein Glaube so wenig dynamisch? Warum ist so wenig Leben drin? Warum passiert es mir oft, dass ich so trocken werde? Dann sage ich dir, weil du immer wieder eine Berührung mit dem Heiligen Geist brauchst. Dein Glaube, das, was Gott in dein Herz reingesät hat, ist sowieso schon durch den Heiligen Geist geschenkt worden. Er ist es, der den Glauben in dein Herz gepflanzt hat. Er ist der, dieses Ja dir entlockt hat in deinem Herzen, in deiner Seele, zu Gott, zu Jesus, okay? Und er ist es auch, der das täglich immer wieder neu in dir beleben muss und der immer wieder neu irgendwie dein Vertrauen, der dir Ermutigung schenken muss. Er ist der Beistand, er ist der Tröster, er ist wirklich derjenige, der bei dir sein will. Der Übernatürliche macht es möglich. Glaube macht es möglich und der Übernatürliche macht es möglich. Und das ist ein Wechselspiel zwischen dir, der du deinen Glauben bewahren sollst, und dem Heiligen Geist, der dich in deinem Glauben ermutigt. Und jetzt schauen wir uns mal an, oder, was der Heilige Geist alles tut. Wir sehen hier, der Heilige Geist schenkt Elisabeth Worte, die den Glauben an Gott in Maria stärken. Soll ich dir was sagen? Das ist auch, was der Heilige Geist dir schenken möchte. Du sollst nämlich ein Geschenk für andere sein. Und der Heilige Geist will dich gebrauchen, um dir auch Worte zu geben, wenn andere Ermutigung brauchen. Und das geht dann über eine menschliche Ermutigung weit hinaus. Das geht über das, was du mit deinem Verstand allein tun kannst, weit hinaus. Da triffst du den Nagel auf den Kopf in Gesprächen. Ja? Da tust du etwas, da legst du Ängste frei vielleicht von dem Menschen, sprichst sie an. Ja? Oder auch Erfahrungen, die dieser Mensch gesammelt hat in seiner Zukunft. Und du sprichst sie an mit Glauben, du sprichst sie an mit Ermutigung. Und die Person kann glauben durch das, was du ihr gesagt hast. Das ist prophetisches Reden, das nennt die Bibel so. Und das ist eine Gabe des Heiligen Geistes, die wir jeden Tag erleben dürfen in der Familie, auch wenn wir mit Nichtchristen sogar unterwegs sind, wenn wir mit Arbeitskollegen zusammenkommen oder auch natürlich hier in der Gemeinde. Hier in der Gemeinde. Dann Nummer 2. Der Heilige Geist hilft der Elisabeth, Maria zu dienen. Das ist, was der Heilige Geist immer tun will. Weißt du, wir fragen uns oft so, oh, warum ist so wenig da von dem Wirken des Heiligen Geistes? Warum geschieht so wenig von diesen coolen Dingen, die wir in der Bibel lesen? Ich glaube, ein Aspekt zumindest ist auch, dass ich glaube, dass wir oft nicht dienen wollen. Wir wollen irgendwie für uns was Cooles haben. Wir wollen für uns irgendwelche starken Erlebnisse im Gottesdienst haben oder so. Und am Ende kommt jeder zu kurz. Soll ich dir was sagen? Wenn jeder, auch in den Gottesdienst, in der Kleingruppe oder auch in der Familie, hey, zu Gott betet, zum Heiligen Geist betet und sagt, Herr Gott, schenk mir Worte, mit denen ich ermutigen kann, meine Mama, mein Papa, meine Schwester, meinen Bruder oder den oder die in der Gemeinde, dann würde keiner zu kurz kommen. Und du auch nicht. Wenn du dich gar nicht um dich drehen würdest, sondern um andere, glaube ich, und alle anderen würden es auch so machen, würdest du auch nicht zu kurz kommen. Und der Heilige Geist sucht Menschenherzen, die dienen wollen. Weil er selbst ein Diener ist. Und weil es die Eigenschaft von Jesus ist, ein Diener zu sein. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben. Als Lösegeld für viele. Und dann Nummer 3 sehen wir, der Heilige Geist lässt die Elisabeth etwas erkennen, was sie eigentlich nicht wissen konnte. Guck mal, dieser Bibelvers hat so angefangen, dass es nicht lange gedauert hat, bis Maria losgespurtet ist zu der Elisabeth. Das heißt, die Bibel will hier wirklich sagen, da war noch kein Bauch zu sehen. Das war noch frisch, okay? Und meine, jetzt musst du dir noch vorstellen, die Orientalen hatten jetzt auch nicht gerade so diese hautengen Klamotten, die du heute überall kaufen kannst, ja? Skinny Jeans und so, die Frauen sowieso nicht, aber das gab es gar nicht alles, okay? Das heißt, du hättest da nichts gesehen, aber Elisabeth durch den Heiligen Geist weiß, dass Maria schwanger ist. Längst bevor sie ihr das sagen konnte. Weil du hast nicht angefangen, hallo Elisabeth, ich bin schwanger und Gott segne dich und so weiter. Nein, so ist das nicht gelaufen. Das heißt, Gott lässt sie auch Dinge wissen, die sie so nicht wissen konnte. Auch das tut der Heilige Geist manchmal. Ich habe schon in mancher auch Seelsorgesituation Menschen auf etwas ansprechen können und sagen können, hey, kann es sein, dass das und das in deinem Leben mal passiert ist und du deswegen riesengroße Probleme hast, Gott zu vertrauen oder deinem Mann zu vertrauen oder was auch immer. Und in Tränen ausgebrochen und das weiß keiner, und oh, aber Gott weiß es. Und Gott kann es ansprechen, um uns zu ermutigen. Guck mal, was war das nochmal für eine Bestätigung für die Maria? Krass. Gott schickt einen Engel und jetzt schickt er auch noch meine Verwandte und sie sagt genau das Gleiche, was der Engel auch gesagt hat. Da war die sicher total ermutigt. Dann hat der Heilige Geist auch Elisabeth in ihrem eigenen Herzen groß gemacht und sie dazu gebracht, dass sie Jesus auch vor anderen groß gemacht hat. Ist doch erstaunlich, auch die Reaktion von Elisabeth. Sie sagt, hey, du bist die Mutter des Retters oder des Herrn? Nein. Sondern sie sagt, wow, wie glücklich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Mit anderen Worten, der Heilige Geist wird immer Jesus groß machen für dich. Der Heilige Geist wird dich immer an den Punkt bringen, dass du sagst, Jesus ist mein Herr. Mein Herr. Und guck mal, das kann irgendwo auch ein Grund dafür sein, dass der Heilige Geist vielleicht in deinem Leben nicht wirkt, weil du in bestimmten Bereichen deines Lebens Jesus nicht Herr sein lassen willst. Und der Heilige Geist sagt, du, ich unterstütze nur, was Jesus groß macht in deinem Leben. Ich unterstütze das nicht. Ich kann hier nicht bei dir sein. Ich möchte mich jetzt hier zurückziehen. Das ist etwas, was total schlimm ist. Das sollte uns total wehtun. Und es sollte uns, wenn wir solche Dinge haben in unserem Leben, dann will ich dich ermutigen, hey, tu Buße, das ist das alte deutsche Wort, dreh um. Sag Gott, Gott, ich war hier völlig verkehrt. Und jetzt will ich in die richtige Richtung gehen. Und da gibt es so viele Dinge, die Gott da ansprechen kann. Dass wir vielleicht gelogen haben, haben wir Geld unterschlagen, waren wir untreu in unseren Beziehungen oder sind es. Und der Heilige Geist sagt, komm, ich will Jesus zum Herrn machen in deinem Leben. Und verstehst du, deswegen darfst du auch wissen, überall da, wo du diese Dinge tust, die Jesus liebt, die Jesus verherrlichen, da wird der Heilige Geist bei dir sein. Da darfst du dich wirklich darauf verlassen, dass er mit dir ist und dass er dir Kraft gibt, mehr als du es dir jemals vorstellen kannst, und dass er dich befähigt, weit über deine menschlichen Fähigkeiten, über dein Intellekt, über deine Kraft, über alles Mögliche hinaus. Das ist, was er tut. Und das Letzte, was wir auch noch sehen, ist, dass der Heilige Geist einfach Freude in unser Leben bringt. Die ganze Apostelgeschichte, nachdem der Heilige Geist an Pfingsten auch auf die Gemeinde gekommen ist, da heißt es immer ständig und Freude, 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 Freude. Einmal heißt es, ich glaube, es ist Apostelgeschichte 8, dass eine ganze Stadt mit Freude erfüllt war, wegen dem, was da der Heilige Geist getan hat. Und hier, guck mal, erfüllt der Heilige Geist auch den Johannes im Bauch von der Elisabeth und er freut sich als kleines Baby. Jetzt kannst du denken, ja okay, das ist doch irgendwie alles Weltbild von vor 2000 Jahren und das ist doch alles Quatsch und so. Es hat sich halt einfach bewegt. Nein, ich nehme die Bibel da völlig ernst. Ich nehme die Bibel da völlig ernst. Und ich glaube, dass Gott schon zu den Kleinsten reden kann und ihnen etwas ins Herz pflanzen kann, was man gar nicht erklären kann. Ich kann bis heute sagen, ich kann mich an keinen Moment erinnern in meinem Leben, wo ich an Gott gezweifelt hätte. Ich weiß, dass ich schon mit 4 Jahren gebetet habe und absolut sicher war in meinem Herzen, dass es Gott gibt. Und ich weiß, dass es nicht das, was meine Eltern nur in mich reingelegt haben. Denn das hat später nicht mehr gereicht. So. Aber es war einfach da. Und ich habe mit anderen Leuten geredet, auch in der Gemeinde und auch mit anderen Kids, die so aufgewachsen sind, die das so nicht kennen. Ich glaube, es ist eine Gnade Gottes und er kann eben auch das kleinste und das jüngste Herz schon berühren. Weißt du, das, was hier durch den Heiligen Geist geschieht, ich habe es vorhin schon gesagt, das sehen wir ständig bei Lukas. Das heißt, über Jesus an seiner Taufe, dass der Heilige Geist auf ihn herabkam. Und von da ab heißt es ganz oft bei Lukas, und erfüllt vom Heiligen Geist in die Wüste, erfüllt vom Heiligen Geist nach Hause nach Nazareth, dort hat er gepredigt und so weiter. Und dann heißt es, ich glaube in Kapitel 5 von Lukas Evangelium, Jesus konnte heilen, weil die Kraft zu heilen war. Es heißt später, eine Kraft ging von ihm aus. Es war wichtig für Jesus, dass der Heilige Geist in seinem Leben war. Das ist, was ich schon, glaube ich, ganz oft immer wieder gesagt habe, solange ich hier predige. Und weißt du, das sollte uns so ermutigen, immer wieder den Heiligen Geist auch zu suchen, Erwartung an ihn zu haben. Ich fand ein tolles Beispiel von Ingolf Elzel oder so, wo er sagte, ja, warum ist der Heilige Geist oftmals nicht so präsent in unseren Gemeinden? Und hat ein bisschen so gesagt, Mensch, wie ist das manchmal, wie bereiten wir uns auf bestimmte Anlässe in unserem Leben vor? Ich weiß, früher, wir hatten den Abiball, das war so das Riesending, auf das wir alle zugefiebert haben. Wir haben Tanzen für das Zeug gelernt, wir haben uns unseren ersten Anzug gekauft, wir haben uns überlegt, nochmal beim Friseur, welche Frisur und mit wem wir tanzen und mit irgendwo noch ein Auto auszuleihen, um zu diesem Abiball vielleicht zu fahren, was ein bisschen cooler ist, als das, was man selber gefahren ist und so. Ne? Hat sich wirklich darauf vorbereitet, das war einem total wichtig. Als Abiturjahrgang haben wir uns, glaube ich, 1,5 Jahre darauf vorbereitet. Ich habe jetzt gerade ein paar Interviews und Dokumentationen über, ich weiß gar nicht, heißt der Alex Holden. Ich lege meine Hand jetzt nicht ins Feuer fürs Wasser. Das ist der bekannteste Free-Solo-Kletterer der Welt. Vielleicht weiß der Sandro, ob er so wirklich heißt. Weißt du, und der hat ein bestimmtes Ziel in seinem Leben. Er wollte eine bestimmte Granitwand im Yosemite Nationalpark in den USA hochklettern. El Capitan heißt das Ding, 2300 Meter über dem Meeresspiegel. Wie wollte das hochklettern? Eben ohne Sicherung. Völlig ohne das. Und dann haben sie ihn in dieser Dokumentation begleitet und er hat sich 4 Jahre lang auf diese Sache vorbereitet. Er ist alle erdenklichen Dinge damit sei, ist er wochenlang immer wieder und immer wieder und immer wieder geklettert. Er hat dann, wenn er zu Hause war oder in seinem Bus saß, hat er versucht, sich die ganzen Dinge vor seinem Auge innerlich wieder ablaufen zu lassen. Wo ist welcher Stein? Wo ist welche Ritze? Wo ist was? 4 Jahre lang hat er sich vorbereitet. Er hat gesagt, ich kannte jeden Vogel, jede Maus, die da rumgeklettert ist. Ich wusste irgendwie alles über diesen Felsen. Und dann haben sie ihn gefragt, ja, wie ist das? Bist du lebensmüde oder suchst du den Kick? Und er sagt, nein. Was mich reizt, ist die Leistung. Und er hat gesagt, wenn ich nach 4 Jahren nicht gedacht hätte, ich kann es, hätte ich es nicht gemacht. Aber er bereitet sich 4 Jahre lang darauf vor und dann ist er diesen Felsen tatsächlich, auch ohne zu sterben, hochgeklettert. Das ist Wahnsinn, wenn du das siehst. Du siehst in so einer Felsspalte hängen mit seinen Fingern da eingeklemmt, damit er nicht runterfällt und so weiter. 4 Jahre bereitet er sich auf etwas vor. Wie abgefahren. Wie groß ist unsere Sehnsucht eigentlich nach Gottes Gegenwart und nach dem Heiligen Geist? Wie viel lassen wir uns das kosten. Wir waren neulich als Ekklesia-Vorstand zusammen und wir haben diese ganze Sitzung mit einer ganz langen Gebetszeit angefangen. Und dann siehst du irgendwann schnell so die einzelnen Charaktere. Ja? Der eine ist mehr so der Anpacker und Schaffertyp, der wird dann nervös nach 15 Minuten. Der andere könnte noch 3 Stunden länger, wenn die anderen schon alle genug haben und so. Es ist total verschieden, es ist auch okay. Wir sind auch verschieden und es darf auch verschieden gelebt werden. Das meine ich gar nicht. Aber dann sagt der eine, also eher einer von den Jüngeren in der Gruppe, oh Johannes, können wir jetzt nicht langsam mal zum Ende kommen? Ich bin echt nicht der Typ, so viel zu beten. Und es ist ja voll anstrengend. Und dann sagt der Johannes, ja, wir müssen wieder lernen, Hindernisse zu überwinden im Gebet. Wir sind kraftlos in unserem geistlichen Leben als Kirchen in Europa. Und da habe ich so gedacht, ja, er hat absolut recht. Guck mal, im Alten Testament haben wir diese Geschichte von Königin Esther. Israel ist eigentlich besiegt worden und ganz viele lebten im Exil und jetzt waren die Perser mittlerweile an der Macht. Und jetzt war da, ja, der König, der hatte irgendwie so einen Prokuristen eingesetzt, könnte man sagen, okay, einen, der für ihn das Reich verwaltet und der hat die Juden gehasst. Er wollte sie ausrotten. Aber es gab da so einen führenden Juden, der auch vielleicht so eine Art Ministerposten hatte oder so. Und der wusste, hey, meine Nichte ist eine der Frauen vom König. Und dann hat er sie irgendwo getroffen da im Umfeld von dem Palast und hat gesagt, Esther, jetzt liegt's an dir. Ich glaube, du bist deswegen an diese Position gekommen mit diesem großen Einfluss, dass du dich jetzt für dein Volk einsetzt. Und wehe, wenn du es nicht tust. Und dann hat die Esther gesagt, hört zu. Jetzt macht ihr Folgendes, ihr betet und ihr fastet für mich als ganzes Volk. Und dann heißt es über sie, dass sie sich angefangen hat, schön zu machen und ihre Haare und Duft und gebadet. Und dann hat sie wahrscheinlich ihren begehbaren Kleiderschrank, dürfte eine leichte Untertreibung gewesen sein, aufgesucht, ja, ihre private Schlösslergalerie und hat sich dann das Beste rausgesucht, hat sich wirklich aufgebrezelt bis zum geht nicht mehr. Und dann hat sie sich in den Hof, in den Innenhof vom Königspalast, ich denke, so war es, begeben. Und ihr Plan war jetzt, weil es durfte keiner zum König gehen, der nicht gerufen worden war. Das heißt, wenn du das gemacht hättest, normalerweise, weil es respektlos war. Und das heißt dann, dass sie in diesem Innenhof wartet, was weiß ich, wie lange sie da gewartet hat oder wie oft sie da hingegangen ist, bis der König sie mal gesehen hat. Und dann heißt es, der König sieht sie, und es gefällt ihm, was er sieht, und er ruft sie zu sich. Ich habe gedacht, dieses Bild ist ein schönes Bild, um zu sagen, das ist, was sich der Heilige Geist auch wünscht. Diesen tiefen Respekt ihm gegenüber, dass du es absolut kostbar und außergewöhnlich findest, seine Gegenwart genießen zu dürfen. Und dass du dich darauf vielleicht vorbereitest. Und dass du da vielleicht Zeit investierst. Ich glaube, er wünscht sich das von ganzem Herzen. Ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist so ist. Und wer weiß, wie viel da möglich ist. Weißt du, Gott liebt Beziehung. Gott liebt es, geliebt zu werden. Nicht, dass er davon lebt, dass er es braucht. Das nicht. Aber er will es, weil es seine Art ist, sein Wesen ist. Und er will respektiert werden als König, als Gott, als Heiliger. Vielleicht kann ich uns da neu ermutigen, dass wir unsere Sehnsucht ihm gegenüber so neu Ausdruck verleihen. Weißt du, jetzt haben wir ja morgen Heiligabend. Und wer hat sich schon Gedanken gemacht um das Essen? Also komm, ist irgendwer hier, der noch nicht weiß, was er morgen isst? Okay, tatsächlich, es gibt sie. Aber wir merken, in Deutschland ist es außergewöhnlich, ja? Interessant. Ich wette, du hast dich mehr auf den Abend morgen vorbereitet, als auf den Gottesdienst heute und morgen, oder? Und das wird wahrscheinlich ein besonderer Moment für deine Kinder als der Gottesdienst morgen, weil du es zu diesem Moment machst, durch die Art, wie du dich verhältst. Ich will das gar nicht schlecht machen. Ich habe überhaupt nichts gegen Weihnachten. Ich würde das total gerne nutzen und sagen, also wir Christen sollten nicht die Miesepeter an Weihnachten sein und sagen, boah, ihr böse Welt und so weiter. Nö, lasst uns das machen, das feiern, woran wir glauben. Aber verstehst du, lasst uns doch auch Gott mit derselben Haltung so ehren. Das wäre doch einfach genial. Und weißt du, an Weihnachten ist es doch so, du kannst das beste Gericht so vorbereiten. Du kannst deine Gans mit den leckersten Sachen füllen und würzen und alles irgendwie deine Kartoffelgratin in den Auflaufform und was du da alles reinmischst und keine Ahnung. Aber weißt du, was echt ein Problem ist, wenn dein Ofen nachher nicht funktionieren sollte an Heiligabend? Und du kannst es so gut vorbereitet haben. Du kannst die beste Gans der Welt gekauft haben. Das wird nicht so gut schmecken. Also vielleicht würde ein Eskimo das rohe Zeug gerne essen, aber die meisten von uns nicht, oder? Meine beiden Onkel, so zwei meiner Onkels, die haben das mal gemacht, haben das neue Auto von ihrer Schwester, die hatten beide gerade Führerschein, ausgeliehen und sind an Weihnachten damit rumgeheizt wie die Bescheuerten, es war glatt. Und dann sind sie so in den Stromverteiler in ihrer Siedlung reingefahren. Bam! Mitten abends, Heiligabend, ja, und haben die ganze Siedlung lahmgelegt vom Strom her. Und ja, es war schwierig mit dem Braten und so weiter. Weißt du? Das ist Glaube, das ist geistliches Leben ohne den Heiligen Geist. Du kannst alles toll vorbereiten, schmecken wird es nicht. Eine leckere Kruste wird es nicht bekommen. Irgendwie gut duften wird es auch nicht. Das ist mir so wichtig. Ich habe jetzt gerade eine neue Spülmaschine gekauft, das ist echt toll, nachdem meine Hände sich schon fast aufgelöst hatten, so im Winter immer zu spülen. Und da bin ich dran erinnert worden, die Spülmaschine, die jetzt rausgeflogen ist, die war ja mal kaputt vor einem Jahr auch oder so. Und da hat die nicht mehr aufgeheizt. Und das war echt eklig, wie die innen aussah, wie der ganze Dreck nicht mehr wegging und wie einfach nicht sauber wurde. Das ist, glaube ich, auch ein gutes Bild für den Heiligen Geist, weißt du? Ohne den Heiligen Geist. Oder stell dir vor, wir sind jetzt bald wieder auf der Silvesterkonferenz. Ist das meins? Ja. Ich nehme das andere auch nehmen. Und dann haben wir alle wieder unsere Handys in Kirchheim im Seepark. Und ich sage euch, Kirchheim im Seepark, alle grinsen schon, die immer auf der Silvesterkonferenz sind. Denn du hast da alles. Du hast Freunde, du hast Essen, du hast gute Gottesdienste, tolle Freizeitangebote und Seminare. Aber du hast kein Handyempfang. Ich habe gehört, die Leiter kriegen diesmal WLAN irgendwie vom Haus. Also Lukas und ich sind safe. Der Rest hat Pech gehabt. Aber es ist doch so, was nützt dir das schönste Handy oder was alles kann? Aber du hast keinen Empfang. Das ist eine Gemeinde ohne den Heiligen Geist. Macht keinen Sinn. Lass uns neu Sehnsucht nach ihm haben. Was wäre, wenn wir einen Glauben leben, der so attraktiv ist, dass wir Gott damit anziehen? Und dass wir unsere Glaubenszusagen, das, was in der Bibel gesagt wurde, das, was uns Gott auch persönlich zugesprochen hat, wenn wir das verteidigen, wenn wir dafür kämpfen, wie der Robin, für was auch immer er da kämpft. Ja? Und wie würde sich unser Land wohl verändern, wenn wir als Christen ganz neu diese Dynamik des Heiligen Geistes erleben würden? Und da frage ich dich nochmal, tolerierst du gerade irgendwo Sünde in deinem Leben? Die Bibel sagt, Sünde betrübt den Heiligen Geist. Gibst du dem Heiligen Geist Gelegenheit, zu dir zu reden? Auch persönlich in deinem Gebetsleben, in deiner Zeit, wo du die Bibel liest? 1. Thessalonicher 5, 19 und 20 heißt es, löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetische Reden nicht. Bist du bereit, Menschen zu dienen? Und gibt es da vielleicht Dinge in deinem Leben, von denen du dich betrügen lässt, weil du ihnen glaubst, dass sie dir Freude schenken können? Aber eigentlich weißt du, dass es nur der Heilige Geist kann. Und es sind so kleine Götter in deinem Leben geworden, die wichtiger sind als Gott. Da hast du ein paar Dinge, über die du nachdenken kannst und wo du Entscheidungen treffen kannst, um dem Heiligen Geist neu Raum zu schaffen in deinem Leben.